führt, womit wir uns heute beschäftigen wollen, wieder ans Kreuz. Ich sage nochmal so in die Runde, gibt es Preteens, die jetzt rausgehen wollen? Das wäre jetzt der Moment. Ich wünsche euch auch viel Spaß und Gottes Segen mit der Ulrike draußen. Ja, es sind 7 Aussagen im Neuen Testament überliefert, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Und diese 7 Aussagen, die beschäftigen uns in der Passionszeit in verschiedenen Gottesdiensten. Und Jesus hat am Kreuz dort nicht mehr viele Worte gemacht. Also unter Schmerzen, mitten im Leiden, da waren das meist nur noch kurze Sätze aus wenigen Wörtern. Und heute beschäftigt uns ein Satz, der besonders kurz ist: Ich habe Durst. Oder vielleicht ist euch Luthers Übersetzung im Ohr: Mich dürstet. Und im Griechischen reicht dafür sogar ein einziges Wort: Dipso. Kann man über ein Wort predigen? Ich versichere euch, es gibt mehr als genug dazu zu sagen. Ich musste kürzen. Trotzdem ist es nicht kurz und deshalb bete ich jetzt nochmal. Ja, lieber Herr, wir haben, wenn wir auf dich schauen, so viel zu sehen, zu überlegen, zu verinnerlichen, so viel zu bestaunen. Und das alles hast du für uns getan, dort am Kreuz. Und ich möchte dir jetzt schon danken dafür, ja, was wir heute auch an Wahrheiten erkennen. Rede du in unser Herz, ja, dass du uns anrühren kannst durch deinen Geist, dass es nicht meine Worte bleiben, sondern dass es zu deinem Wort wird, was du dadurch sprechen willst. Und wo ich es schlecht formuliere, da übersetzt du es so, dass wir es hören können. Ich möchte danken, dass ja wir auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, staunen können über den Retter, der uns lieb hat, auf eine Weise, wie wir es uns nie vorstellen können. Herr, berühre uns. Amen. Ich habe Durst. Also wenn ich Durst habe, dann kann ich so richtig unangenehm werden. Ich merke das sogar selbst dann, kann mich dann gar nicht richtig selbst leiden. Und die lieben Leute um mich herum tun mir dann immer leid. Besonders meine Familie trifft's natürlich, ne? Das passiert nämlich besonders gern dann, wenn man mal so über einen Tag länger nichts getrunken hat. Zum Beispiel beim großen Einkaufstrip mit meinen 3 Mädels durch die Kaufhäuser. Und irgendwann merken sie, jetzt braucht der Papa was zu trinken. Aber so richtigen Durst, glaube ich, kenne ich eigentlich ja gar nicht. So wie man ihn in der Wüste bekommen würde, ne? Wenn man länger nichts getrunken hat, wenn so die Mundhöhle ganz austrocknet und die Zunge tatsächlich am Gaumen kleben bleibt, so dass man nicht einmal mehr richtig sprechen kann, der Kopf schmerzt und der ganze Körper ist überhitzt, weil sich gar nicht mehr genug Schweiß bildet. Ich habe mal nachgelesen. Also bereits ein geringer Mangel von 5% der üblichen Wassermenge macht dem Körper zu schaffen. Ein gesunder Organismus reagiert sofort, wenn er zu wenig Flüssigkeit bekommt. Und als erstes bekommt das Gehirn so die Botschaft: Durst, Wasser nachfassen. Ne? Manche Patienten, die aus medizinischen Gründen eine Zeit lang nichts trinken dürfen, sagen, Durst sei schlimmer als Schmerzen. Das sagt ein Intensivmediziner. Organisch bemerken den Wassermangel zuerst die Nieren. Sie sind für den Wasserhaushalt des Körpers zuständig und wenn die Nieren wegen Wassermangel nicht mehr funktionieren, dann wird der Körper nicht mehr entgiftet. Und schon nach kurzer Zeit schädigen die Giftstoffe das Gehirn, das Muskelgewebe und Nervenzellen. Durch die innere Vergiftung des Körpers werden wir irgendwann apathisch und fallen schließlich ins Koma. Durch das Versagen der Nieren steigt die Kaliumkonzentration massiv an und schließlich ist es dieses Kalium, was uns tötet. Zu viel Kalium, verdicktes Blut, dadurch gerät das Herz aus dem Takt und dieser Mediziner sagt, in der Regel kommt es dann zum Herzstillstand. Ihr merkt, auf welche Art Tod Jesus da am Kreuz hingelitten hat. Aber hören wir uns zunächst einmal dieses kurze Jesuswort im Zusammenhang an. Es ist überliefert im Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 28 bis 29. Ich habe es hier vorne mitgebracht. Johannes 19, 28 bis 29. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um es zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Ein ganz kurzer Abschnitt. Und drei Beobachtungen möchte ich mit euch teilen. Das erste, was mir aufgefallen ist, auch diese Situation war wieder lange vorher durch Propheten vorausgesagt. Diese Erkenntnis zog sich ja jetzt durch diese ganzen Predigten schon in der Passionszeit über die Worte Jesu am Kreuz. Alles, was da am Kreuz geschah und gesagt wurde, war vorher in Form von Prophetenworten aufgeschrieben worden. Heute auch wieder. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Was war vorausgesagt? Am letzten Sonntag, vielleicht haben wir es noch im Ohr, da hieß es, haben wir aus Psalm 22 gelesen: Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen. Ja, so war es geworden. Gefoltert und jetzt schon seit Stunden am Kreuz aufgehängt, Jesus hatte unglaublichen Durst. Aber das ist noch nicht genau die Vorhersage für alles, was da am Kreuz geschehen sollte. Eine weitere Vorhersage stand schon jahrhundertelang in Psalm 69. Dort heißt es: Ins Essen haben sie mir Galle gegeben und Essig für meinen Durst. Vers 22 von Psalm 69. Auch diese Zusage musste sich noch erfüllen. Ich habe Durst. Das sagte Jesus, damit auch diese Schriftstelle in Erfüllung gehen konnte. Er sagt es, damit jemand den Essig bringen konnte, den die Propheten vorhergesehen hatten. Wisst ihr, ich bewundere diese Selbstbeherrschung. Wir machen jetzt mal einfach auf dieses konzentrierte Wort, ich habe Durst, die Folie. Ich bewundere diese Selbstbeherrschung. Zu diesem Zeitpunkt, da hatte Jesus schon 6 Stunden am Kreuz gehangen. Nach all den Schlägen und Auspeitschungen, also er hatte vorher schon gelitten und dann jetzt schon so lange am Kreuz. Und was macht er in dieser Zeit? Kein Jammern, kein Klagen. Er drehte sich nicht um sich selbst und um seine Schmerzen. Jesus ging in seinem Gedächtnis die Heilige Schrift durch. Und dabei zitierte er zum Beispiel die Psalmen. Wir haben das letztes Mal gesehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Oder er erfüllte Gebote, wie das, seine Mutter zu ehren, indem er für ihre Versorgung sorgte durch den Jünger. Ich habe das Gefühl, Jesus ging die ganze ihm zur Verfügung stehende Bibel durch, all diese verschiedenen Bibelstellen, die etwas über den Messias sagen. So viel hatte sich schon erfüllt, so viel war Realität geworden. Er hatte seinen Jüngern im Vorfeld sagen können, was auf ihn zukommt. 3-mal hat er es angekündigt, seinen Tod. Das Studium der Heiligen Schrift hatte ihm diese kommenden Ereignisse eröffnet, zusammen mit dem Heiligen Geist. Später nach seiner Auferstehung, da erläuterte er auch den Jüngern anhand der Schrift, dass es alles so hatte kommen müssen. Bei den Emmaus-Jüngern wird das so gesagt. Und dann stößt er in seinem Gedächtnis, so kommt es mir vor, auf diesen Vers und bemerkt, der ist noch nicht erfüllt. Er hat es nicht übersehen und er hat vielleicht mit seiner Aussage dafür gesorgt, dass ich auch diese Vorhersage erfüllen kann. Welche Lehre können wir denn aus dieser Beobachtung ziehen? Jesus, der Herr und Retter, hat sich in seinem Leben und auch in seinem Sterben unter das Wort Gottes gebeugt. Das konnte man schon ganz am Anfang seines Wirkens sehen. Da war ihm das Wort Gottes im größten Hunger wichtiger als Brot. Nach 40 Tagen Fasten, da hat er auf die Versuchung des Teufels geantwortet, sich doch aus diesen Steinen Brot zu zaubern, könnte man fast sagen, hat er gesagt: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und hier am Kreuz sehen wir, bis zum letzten Atemzug wollte Jesus dem Wort Gottes in seinem Leben und auf dieser Erde Geltung verschaffen. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ist das bei uns? Hat das Wort Gottes auch in unserem Leben diesen Stellenwert? Beugen wir uns darunter? Komme, was da wolle. ist das Wort Gottes unsere Referenz für alles, was wir tun und lassen. Fragen wir ja in der Bibel nach, was gut ist und was falsch. Gehorchen wir dem, was da von Gott offenbart wurde. Finden wir in der Bibel Anweisungen für unser Leben? Ist Gottes Wort für uns ein Licht auf unserem Wege? Ist es uns so wichtig wie unserem Herrn, dass sich erfüllt, was in Gottes Wort geschrieben steht? Dass es umgesetzt wird auf dieser Erde? Und wisst ihr was? Auch dafür gibt es eine Prophetie, eine warnende. Der Prophet Amos hat recht Düsteres vorausgesagt. Die Zeit wird kommen, spricht Gott, der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Eigentlich wäre es besser, wenn wir es nicht erst durch die Not lernen würden, wie wichtig für uns das Wort Gottes ist. Jesus hat es uns vorgemacht mit seinem ganzen Leben, bis zu seinem letzten Atemzug. Ich bin durstig, damit sich die Schrift erfüllt. Dass sich die Schrift erfüllt. Das soll auch unser Bestreben sein. Aber das kann es nur sein, wenn wir wie Jesus in der Schrift zu Hause sind. Was tun wir dafür, dass es so ist? Das war der erste Gedanke, der mir so aufgefallen ist und mir angesprochen hat. Eine zweite Beobachtung. Wie groß ist doch diese Erniedrigung, die Jesus da freiwillig auf sich genommen hat. Dieses ganze Leiden, die seelischen und körperlichen Qualen, auch der Durst, all das hat ja nicht irgendein netter Mensch auf sich genommen, der uns irgendwie helfen wollte, sondern der Sohn Gottes. Machen wir uns einmal bewusst, was das für ein ungeheurer Abstand das war zwischen dem Herrn der Herrlichkeit auf seinem Thron im Himmelreich und dem als Verbrecher gekreuzigten, der vor Durst am Kreuz fast verging. Wie groß muss die Liebe gewesen sein, die ihn veranlasst hat, sich dermaßen herabzulassen. Damals hing Jesus dort am Kreuz und rief, ich habe Durst. Durch die Offenbarung des Johannes wissen wir, dass heute etwas ganz anderes gilt. Heute entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes ein Strom mit dem Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Jesus ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Wenn die Psalmen über Gottes Schöpfermacht singen, dann singen sie über Jesus. Du selbst hast Quellen und Bäche hervorsprudeln lassen und Ströme, die nie versiegten, hast du ausgetrunken. Jesus ist der, der die Säulen seiner Wohnung im Himmel, im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet. Psalm 104. Er lässt die Quellen sprudeln und als Bäche in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Auch Psalm 104. Und nochmal Psalm 104. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert er die Berge. Er ist der Herr über alles, was Wasser ist. Er hat die Befehlsgewalt über Quellen und Meere. Aber am Kreuz bekam er nicht einmal einen Schluck abgestandenes Wasser. Was für ein Gegensatz zwischen Herrlichkeit und Größe und hier am Kreuz der Niedrigkeit. Jesus ist diese Niedrigkeit selbst eingegangen. Freiwillig hat er sich so weit herabgelassen, hat sich gedemütigt. Wir können sicher sein, als Jesus damals rief, ich habe Durst, da kannte er all unsere Schwachheiten und unsere Nöte. Und wenn uns wieder einmal Schmerzen zusetzen oder wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir Angst haben oder die Hoffnung verlieren, dann sollten wir daran denken, dass unser Herr uns versteht. Er hat all das selbst praktisch und persönlich erfahren. Wenn unser Körper gequält wird oder unser Herz traurig ist, unser Herr verlässt uns nicht. Unsere Erfahrungen sind seine Erfahrungen. Spurgeon formuliert das schön. Der Pfeil, der uns durchbohrt, war bereits mit seinem Blut befleckt. Der bittere Kelch, den du leeren musst, trägt schon den Abdruck seiner Lippen auf dem Rand. Er ist den düsteren Weg vor uns gegangen. Wo du auch deinen Fuß hinsetzt, erkennst du seine Fußstapfen. Wir können uns ganz auf das Mitgefühl von Jesus verlassen. In allem, was uns begegnet. So viel steckt in diesen wenigen Worten: Ich habe Durst. Aber diese Worte sind auch eine Herausforderung an uns. Die Sache mit dem Glauben ist nicht immer nur einfach und schön. In unserem Leben kann es nicht immer nur um Spaß und Sieg gehen. Ich hoffe, es erschreckt euch nicht, wenn ich das sage, aber alles andere wäre gelogen. Glaube ist Nachfolge Jesu. Wir Gläubigen folgen unserem Herrn nach. Und wenn unser Herr und Meister sagen musste, ich habe Durst, dürfen wir dann erwarten, dass wir jeden Tag nur das frischeste Wasser zu trinken bekommen? Meint ihr, dass wir jeden Tag, meint ihr, dass Nachfolge heißen würde, dass wir ständig gut versorgt am Tropf hängen und keinerlei Leiterfahrungen machen? Zum Glauben an Jesus gehört es auch, dass wir bereit sind zum Verzicht. Manchmal müssen wir ein Kreuz tragen, das seine Schultern schon vor uns getragen haben. Und wir sollen es mit Stolz tragen. Jesus war unschuldig und doch hat er all das ertragen, den Durst, alles. Wir sind Schuldige und das sollten wir nicht vergessen. Jesus hat uns befreit, ja, aber meint ihr nicht, wir sollten bereit sein, dann und wann auch mal ein bisschen Leid und Niedrigkeit zu ertragen? Machen wir uns unsere Stellung bewusst. Kommen wir weg von jeglichem Anspruchsdenken gegenüber Gott. Obwohl wir Kinder Gottes sind, haben wir dazu kein Recht. Ja, wir sind Erben der Herrlichkeit Christi, aber der Weg dorthin zur Herrlichkeit, der kann auch für uns mit Leiden verbunden sein, genau wie bei Jesus. Es wäre unredlich, wenn ich das verschweigen würde. Der Römerbrief führt das sehr klar aus. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn Jesus so sehr erniedrigt wurde, dass man ihm seine Kleider nahm und ihn ans Kreuz nagelte, wollen wir uns dann bei Gott beschweren, wenn wir als seine Nachfolger mal Gelächter erleben, Anfeindungen oder Ausgrenzungen oder auch Stress irgendwelcher Art? Wenn Jesus mittellos war, ohne Zuhause, hungrig und durstig, ja, wollen wir uns dann beklagen, weil Gott es uns vielleicht zumutet, dass wir Bedürftigkeit und knappe Kasse und ein nicht ganz so schönes Zuhause ertragen müssen? Viele, viele Generationen von hingegebenen Christen waren zufrieden, wenn ein Stück Brot auf dem Tisch lag und es einen Becher kaltes Wasser gab, um sich zu erfrischen. Denn selbst dann ist man noch nicht so arm wie Jesus. Das alles ist noch kein Grund zum Klagen. Zum Bitten ja, aber nicht zum Klagen. Wir leiden vielleicht. Vielleicht ist jemand gequält von bohrenden Schmerzen, von einer Krankheit, die an der Substanz zehrt. Aber Jesus nahm deine Krankheit auf sich. Also hab Mut. Sein Kelch war bitterer als deiner. Aber Jesus hat ihn für dich getrunken. Er hatte Durst wie du, nach Erleichterung. Ich habe Durst, hat er gerufen. Lass es in dein Herz eindringen. Er hat es für dich getan, um mit dir zu leiden, mit dir zu tragen. Du bist nicht allein. Wir brauchen durchaus Mut für solche schweren Zeiten. Es braucht Mut, dem Schweren nicht unbedingt ausweichen zu wollen. Und manchmal ist es richtig, zusammen mit dem Herrn durch das Schwere hindurchzugehen. Nur so werden wir ihm ähnlich. Ein Christ, der immer nur den Spaß sucht, der sich von einem Highlight zum nächsten hangelt, dem nichts wichtig ist als die Freude in diesem Leben, der verdient es eigentlich nicht, den Namen von Christus zu führen. Ich befürchte, dass uns in unserer Zeit das geistliche Wissen abhanden gekommen ist, dass Nachfolge auch bedeutet, Jesus eben auch durch die Tiefen und durch das Leid nachzufolgen. Zur Nachfolge gehört es dazu, dass wir unser Verlangen, unsere Wünsche in Zucht nehmen. Bevor unser Herr Jesus Christus den Zielpunkt erreicht und sagen konnte, es ist vollbracht, davor musste auch er rufen, ich habe Durst. Und ich denke, es liegt eine große Kraft darin, auch durch die Tiefe nachzufolgen. Gott kann das in besonderer Weise benutzen, beim Bau seines Reiches in dieser Welt. Was denkt ihr, was mehr bewirkt? Wenn einer sagt, ich habe nie Durst, weil Gott mich immer mit allem im Überfluss versorgt. Oder einer, der auch mal sagt, ich habe Durst und ich muss geduldig darauf warten, bis Jesus diesen Durst wieder stillt. Und so lange vertraue ich still. Ich glaube, ich kann mehr mit dem anfangen, der so wie ich Durst hat. Da sehe ich, dass sein Glaube auch durch die Tiefen tragen kann. Die Tiefen, die ich selbst erlebe. Der ständige Glaubensüberflieger, der kommt mir suspekt vor. Ja, er ist voller Glauben, aber irgendwie doch auch realitätsfern und ein Stück weit unehrlich dadurch. Glauben, der mich ansteckt, der hat auch Raum für die schwierigen Seiten des Lebens. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedanken. Bisher haben wir den Durst sehr real ausgelegt, so als körperlichen Durst. Aber auch hier, wie schon an den letzten Sonntagen, bei den anderen Worten Jesu vom Kreuz, ich denke, auch hier können wir das alles in einem mehr übertragenen Sinne verstehen. Und ich denke, das ist erlaubt, weil auch die Bibel vom Durst im übertragenen Sinne spricht. Ich glaube, es gibt einen universellen Durst, der sich an allen Ecken und Enden zeigt. Die Menschen gestehen es sich allerdings kaum offen ein. Aber der Durst ist da. Warum sehnen sich so viele nach Ruhm und Ehre in dieser Welt? Warum gibt es so viele erfolgreiche Castingshows? Warum gibt es solch ein eifriges Suchen nach immer mehr Wissen, immer mehr Weisheit? Warum Forschung, Philosophie, Archäologie, Biologie, Medizin, warum das alles? Warum gibt es immer ständig neue Hypes? Warum der Run auf alles, was Neues? Warum das Streben nach immer mehr Geld oder nach immer mehr Genüssen, immer neuen? Ich denke, all das gibt es, weil es in unserer Seele eine ganz tiefe Sehnsucht gibt, weil es tief im Inneren eines jeden Menschen etwas gibt, was sich auf natürliche Weise eben nicht erfüllen lässt. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese Sehnsucht in uns angelegt hat. Wir Menschen versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. Aber unsere Methoden sind natürlich völlig unzureichend. Wie will man die Sehnsucht nach Gott durch irgendetwas stillen, was es auf dieser Erde zu finden gibt? Das geht nicht. Jesus hat es einmal selbst gesagt, wer dieses Wasser trinkt, das es hier auf der Erde zu trinken gibt, der wird bald wieder durstig sein. Hier auf dieser Erde ist unser Durst nicht zu stillen, diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Und übrigens auch Religion kann diese Sehnsucht nicht stillen. Manche sagen, es gäbe viele Wege zu Gott. Auch andere Religionen wären gangbare Wege. Das stimmt nicht. Jeder Glaube, der nicht Jesus zum Ziel hat, führt auch zu keinem Ziel bei Gott. Kein Glaube ohne Jesus im Zentrum stillt die Sehnsucht, den Durst in unseren Seelen. Die meisten Menschen wissen es nicht, aber ihre Seele dürstet nach Gott, wie es Psalm 42 sagt. Gott hat uns geschaffen und er allein kann diesen Durst der Seele stillen. Es ist gut, diesen Durst wahrzunehmen. Und es ist gut, sich auf die Suche zu machen, um den Durst zu stillen. Und wer an der richtigen Stelle suchen will, der macht sich bei Gott auf die Suche nach lebendigem Wasser. Ein weiteres Mal kommen uns die Psalmen zu Hilfe. Da finden wir Worte für das, was da in unserer Seele rumort. Psalm 42. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Oder Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Oder Psalm 143. Ich strecke meine Hände zu dir aus. Meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land nach Wasser. In jedem Menschen gibt es diese Sehnsucht nach Gott. Auch wenn nicht jeder Mensch sie anerkennt. Aber wenn wir uns an die richtige Adresse wenden, dann werden wir auch erleben, dass unsere Sehnsucht, dass unser Durst gestillt wird. Der Mann, der dort am Kreuz hing und selber sagte, ich habe Durst, der ist auch derjenige, der unseren tief in uns hineingelegten Durst stillen kann. Derselbe Mund, der dort am Kreuz die Worte formte, ich habe Durst, der hat nämlich auch versprochen, dass unser geistlicher Durst gestillt werden wird. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden, hat er gesagt, in den Seligpreisungen. Gemeint ist die Glaubensgerechtigkeit, die Gnade, die Gott denen schenkt, die an Jesus Christus glauben und seinem Opfer am Kreuz Vertrauen schenken. Der Mund, der am Kreuz ausrief, ich habe Durst, der hat auch verheißen, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wenn du geistlichen Durst hast, dann gibt es nur eine Quelle, wo du diesen Durst stillen kannst, bei Jesus. Alle anderen Quellen sind trügerisch und hinterlassen einen Durst, der hinterher größer ist als vorher. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Das ist das Einzige, was gegen die tief sitzende Sehnsucht in unseren Seelen hilft. Jesus ist der Einzige, der unseren geistlichen Durst stillen kann. Wer den Opfertod von Jesus am Kreuz für sich annimmt und wer Jesus zum Herrn seines Lebens macht, für den wird sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Sie werden nicht mehr hungern und keinen Durst mehr haben. Die sengende Sonne und die heißen Wüstenwinde werden ihnen nichts anhaben. Ihr Erbarmer wird sie leiten und zu sprudelnden Quellen führen. Ich verstehe das auch geistlich und im übertragenen Sinne. Das ist es, was Gott jeden von uns erleben lassen möchte. Und das wünsche ich uns auch allen. Wenn wir Durst haben, suchen wir doch nicht bei den falschen Quellen. Lasst uns zu der einzigen Quelle gehen, die lebendiges, lebenschenkendes Wasser gibt. Lasst uns zu Jesus gehen. Amen.